Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Religionen oder religiöse Bewegungen entstehen, Religionen sich verändern, dann passiert sowas natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Umfeld, einer Region und einer Zeit, die fruchtbarer Boden sind für Veränderung, neue Gedanken, teilweise radikale Ideen. Es gibt einige Beispiele dafür in der Geschichte. Wir stellen in dieser Sendung mal zwei Beispiele vor. Einmal eine religiöse Bewegung, einmal eine neue Religion, deren jeweilige Entstehung sowohl geografisch als auch zeitlich weit voneinander entfernt liegen, die aber gemeinsam haben, dass da mit einem Mal Potenzial für Wandel war und Menschen dieses Potenzial genutzt haben. Blicken wir zunächst in die Zeit der Reformation in Europa. Die großen Reformatoren haben ja nicht nur selber Ideen entwickelt und verbreitet, sie haben einen riesigen Raum an Möglichkeiten geschaffen und beinahe explosionsartig entstanden da Gedanken, die manchmal auch dem Reformator Martin Luther zu radikal waren. Das gilt insbesondere für die Bewegung der Täufer. Die wurden verfolgt, ermordet, aber ihre Ideen haben Anhänger bis heute. Die Quäker, Mennoniten, die Amish, im weiteren Sinne auch die große Gruppe der Baptisten, die haben alle ihre Wurzeln in der Täuferbewegung. In Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum aber blieben sie eher historische Episode. Und das negative Bild, das nicht zuletzt Luther von ihnen gezeichnet hat, das ist da bis heute ziemlich lebendig geblieben. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann versucht in seinem neuen Buch über die Täufer dieses Bild zu korrigieren. Für ihn sind sie Vorkämpfer für moderne Werte und ihre Ideen damit auch für die Kirchen der Gegenwart immer noch relevant. Thomas Klatt hat mit dem Autor gesprochen.
Die Täufer haben allgemein keinen besonders guten Ruf. Das galt schon vor 500 Jahren, als die Täuferbewegung im Zuge der Reformation entstanden ist, und das gilt zum Teil bis heute.
Traditionell wird das Täufertum von den Vertretern der Konfessionskirchen immer als eine schlimme Verirrung wahrgenommen, eine Chaotentruppe, die Ordnungen auflösen, fundamental in Frage stellen etc.
Sagt der Kirchenhistoriker, genauer Reformationshistoriker an der Universität Göttingen, Thomas Kaufmann. Was die Täufer so verdächtig macht? Sie wollten und wollen nicht ihre Kinder taufen lassen, sondern selbstbestimmt entscheiden, ob und wann sie sich als Erwachsene taufen lassen. Führende Reformatoren waren aber strikt gegen die Erwachsenentaufe.
Luther hat an der Kindertaufe festgehalten, weil er der Bekenntnis- oder Entscheidungstaufe unterstellte, dass der Mensch dadurch sozusagen etwas für sein Heil tun will. Also er hat letztlich von seiner Rechtfertigungstheologie her gegen die Entscheidungstaufe argumentiert. Zwingli hat anders angesetzt. Zwingli hat im Grunde von seinem Verständnis der Taufe in Analogie zur Beschneidung her gedacht. Also wie der Beschneidungsritus an Säuglingen vollzogen wird, so sollte es auch bei der Taufe sein, die Taufe als Bundeszeichen des neuen Bundes, und das Bundesvolk ist eben das gesamte Gemeinwesen.
Und so kommen Luther, Zwingli und ihre Nachfolger zu dem Urteil, das Täufertum sei Schwärmerei, ja verdammungswürdige Ketzerei. Mit dem Ergebnis, dass der täufernahe Thomas Münzer und seine aufständischen Bauern ebenso vernichtet wurden wie später das Täuferreich von Münster. Heute aber müssten die Täufer anders bewertet werden, sagt Kaufmann nämlich so.
Dass das Täufertum im Grunde ein Spross auf dem Baum der Reformation ist. Das Täufertum geht hervor aus Positionen, wie sie in Zürich von Zwingli, wie sie in Wittenberg von Luther und Karlstadt artikuliert wurden, ist also Teil eines in sich vielfältigen, pluralen Phänomens Reformation.
Denn die Täufer hätten die Reformation ernster genommen als die großen Reformatoren selbst. Sie haben die Bibel wortwörtlich gelesen.
Nehmen wir mal die Bilderfrage. Zwingli sagt, klar, die Bilder müssen raus, aber bitte schön langsam und so, dass der Rat sie rausschafft. Luther sagt 1522, ja, ich bin den Bildern auch nicht hold, aber wir müssen erstmal die Bilder aus den Herzen reißen, also lassen wir sie in den Kirchen. Und da sagen die Radikalinskis eben, nee, das geht nicht. Wenn das Bilderverbot gilt, dann haben wir es unmittelbar umzusetzen. Und es ist ein Verstoß gegen Gottes gute Ordnung. Also das ist mit Sicherheit ein ganz starker Impuls, im Horizont apokalyptischer Naherwartung. Das heißt, die Leute leben in dem Bewusstsein, dass das Ende der Zeit nahe ist.
Und deswegen, so Thomas Kaufmann, waren die Täufer radikal im Wortsinn, haben sich also zu den Wurzeln ihres Glaubens konsequent bekannt. Luther waren die Täufer zu radikal. Dabei hatte er selbst wesentlich zu ihrer Entstehung beigetragen, meint Kirchenhistoriker Kaufmann.
Also ich vergleiche Luther gerne mit einem Zauberlehrling, also dem goethischen Zauberlehrling. Er ruft Geister, die er nicht wieder los wird. Das ist in gewisser Weise die Grundsignatur der reformatorischen Bewegung. Da sind Leute inspiriert worden, von ihm angesprochen worden, entfacht worden, die dann ihr eigenes Ding machen und ihren eigenen Kopf haben und in eine Richtung weiterdenken, die dem Alten in Wittenberg immer unbehaglicher wird. Hochgebildet, kompetent im Umgang mit den alten Sprachen, vertraut mit dem Druckmedium, verbunden mit den verschiedenen kulturellen Zentren, die sind, das erkennt Zwingli, das erkennt Luther, die sind brandgefährlich, das sind keine Dumpfbacken.
Seit Beginn der Reformation gab es eine Vielzahl von Täufergruppen und Strömungen. Einige Täufer machten sich sogar an eigene Übersetzungen der Bibel. Anders als Luther arbeiteten sie dabei teils gezielt mit Juden und Rabbinern zusammen.
Also das war mit Sicherheit unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts etwas ganz Besonderes, dass man Rabbinern nicht nur ihre Handschriften abkauft, sondern dass man sie aufsucht und den Kontakt sucht, um schwierige hebräische Texte zu verstehen.
Viele Täufer versteckten sich auf dem Land oder lebten ihren Glauben im Verborgenen. Manche brachen mit allen Konventionen, erprobten sich nackt in der freien Liebe unter Gottes blauem Himmel. Die ersten Aussteiger und Hippies sozusagen. Den weltlichen und kirchlichen Herrschern war auch ein Dorn im Auge, dass manche Täufer das Privateigentum aufheben wollten.
Es gibt ja, sagen wir mal, in den Traditionsbeständen des Christentums ein Motiv, das von besonderer Bedeutung für auch sozusagen sozialethische Vorstellungen war, nämlich Apostelgeschichte 2 und 4 ist von der Gütergemeinschaft der Urgemeinde in Jerusalem die Rede. Und dieses Motiv ist durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder als ein sozialkritisches Motiv gegen eine reiche, der Luxuria frönende Kirche in Anschlag gebracht worden. Das Mönchtum basiert im Wesentlichen auf der Idee der Gütergemeinschaft, also ideales Christentum leben die Mönche in der mittelalterlichen Gesellschaft und die Täufer sagen, nee, ideales Christentum geht alle an.
Und noch mit einer weiteren Forderung zogen die Täufer den Zorn der Obrigkeiten auf sich. Sie wollten Staat und Kirche besser trennen.
Und diese Täufer waren schon der Meinung, dass diese enge Verquickung von Kirche und Staat, die das Christentum durch ein Jahrtausend, das wir Mittelalter nennen, geprägt hat, dass das eine sehr problematische Symbiose ist, die es nicht möglich macht, auch bestimmte sozusagen herrschaftskritische Momente, die in der christlichen Tradition enthalten sind, entsprechend zur Sprache zu bringen.
Herrschaftskritisch verweigerten die Täufer auch den Soldatendienst. Bis heute ist das für viele Täufer prägend, etwa für Quäker, Mennoniten oder die amerikanischen Amish. In der Anfangszeit der Täuferbewegung war das auch weniger ein Problem, sagt Kaufmann, denn in Zeiten der Söldnerheere gab es noch keine allgemeine Dienstpflicht. Weil sie an ihren Idealen gegen alle Widerstände festgehalten haben, sind die Täufer für den Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann so etwas wie die Vorläufer eines modernen und selbstbestimmten Lebens.
Das Täufertum stellt die erste auf Freiwilligkeit basierende Vergemeinschaftung des evangelisch-christlichen im 16. Jahrhundert da. Im Unterschied zum anstaltlich organisierten großkirchlichen Christentum sind das Leute, die aufgrund ihrer Überzeugungen Gemeinden bilden. Zumal sich diese Form der Vergemeinschaftung als historisch außerordentlich langlebig erwiesen hat. Wir haben noch heute in einem durchaus interessanten, sozusagen auch quantitativen Umfang täuferische Gemeinden, die sich zum Teil bis auf 16. Jahrhundert zurückführen können.
Heute werden Täufer nicht mehr verfolgt. Es gibt einen freundlichen Austausch mit den Großkirchen. Die Täufer seien ein unverzichtbarer Strang der Reformation, sagt Kaufmann. Sie seien bis heute die treuesten Verbündeten im Kampf gegen Nationalismus, Rassismus und Militarismus. Den Täufern, einst verfolgt und gejagt, sei es zu verdanken, dass erstmals über den Schutz religiöser Minderheiten nachgedacht wurde. Ohne die Täufer also kein aufgeklärtes Europa, keine Religionsfreiheit?
Also ich denke, das kann man in der Tat zeigen, dass die radikalen Außenseiter der reformatorischen Bewegung neben einzelnen Juden diejenigen gewesen sind, die am frühesten und nachdrücklichsten Toleranzforderungen formuliert haben. Insofern, dass diese Art des Denkens, dass Andersgläubige Schutzrechte erfahren sollen, dass diese Form, diese Elementarform von Toleranz am frühesten von den sozusagen Außenseitern der Reformation artikuliert worden ist.
Und Thomas Kaufmann sieht in den Täufern nicht nur Vorreiter moderner Werte, sondern auch ein Vorbild für die heutigen schrumpfenden Großkirchen. In seinem neuen Buch schreibt der Kirchenhistoriker sinngemäß, die Kirchen könnten sich ein Beispiel an der religiösen Authentizität der Täufer nehmen, wenn sie denn eine Zukunft haben wollen. Oder in seinen Worten, die Großkirchen könnten nach dem Ende der konstantinischen Symbiose von Thron und Altar vom Täufertum lernen, wie man als Minderheit authentisch überlebt und der Welt gegenüber Zeugnis ablegt von dem in Christus begegnenden Zuspruch Gottes. Denn die Täufer stünden für eine staatsfreie und machtlose religiöse Authentizität. Sie hätten bewiesen, dass ein religionsplurales Gemeinwesen existenzfähig ist. Kaufmanns radikale Neubewertung der Täufer widerspricht den gängigen Kirchengeschichtsdarstellungen bis zumindest am Ende des 20. Jahrhunderts an den theologischen Fakultäten. Eine gewagte Neubewertung und erhellend.
Die Täufer als Vorkämpfer moderner Werte. Über einen neuen Blick auf diese Bewegung war das ein Beitrag von Thomas Klatt. Von der Reformationszeit gehen wir jetzt circa 2000 Jahre nochmal weiter zurück ins 6. Jahrhundert vor Christus, als es in Indien ebenfalls eine Zeit gab, in der religiöse Vormachtstellung in Frage gestellt wurde. Die meisten der Religionen des indischen Subkontinents, vor allem der Hinduismus, gehen ja auf bestimmte Überlieferungen zurück, die sogenannten Veden. Und in diesen Religionen spielten über Jahrtausende Opferrituale eine zentrale Rolle, praktiziert, wie so oft, von Priestern, deren Einfluss und gesellschaftliche Machtstellung also mit diesen Ritualen eng verknüpft war. Und weil die Rituale vor allem in Texten ausformuliert wurden, die man Brahmanas nennt, wurden auch die Priester so genannt Brahmanen. Und in der Brahmanenkaste wirkt diese Machtstellung ja im Prinzip fort bis in die Gegenwart. Etwa um 500 vor Christus herum aber, da stand diese Machtstellung mehr und mehr zur Disposition. Neue Ideen und Bewegungen wurden entwickelt, asketische Lebensformen. Asketischer Reformismus nennt man diese Phase. Und eine dieser Bewegungen war neben dem Buddhismus der Jainismus. Der ist heute oft nur Experten ein Begriff, obwohl sich weltweit ca. 6 bis 8 Millionen Menschen zu dieser Religion bekennen. In Köln ist nun zum ersten Mal in Deutschland eine Ausstellung über diese Religion zu sehen. Und Monika Dittrich war für uns dort.
Das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln ist ein ethnologisches Museum. Die Sammlung umfasst 65.000 Objekte aus dem außereuropäischen Ausland. Darunter Kunst, Alltagsgegenstände, Ritualobjekte, außerdem 100.000 historische Fotografien. Im vergangenen Jahr kamen rund 150 kostbare Buchseiten hinzu. Das Museum erhielt 2 Schenkungen und verfügte plötzlich über einen beachtlichen Bestand an Miniaturmalerei der Jainas.
Und jetzt hatten wir die Chance, mit diesen Schenkungen endlich mal was zum Thema Jainismus zu machen und halt auch die Religion der Jainas bekannter zu machen.
Annabel Springer ist Kuratorin der Ausstellung. Noch nie zuvor gab es in Deutschland eine eigene Ausstellung über den Jainismus, eine alte indische Religion. Gezeigt werden vor allem jahrhundertealte Manuskriptseiten aus religiösen Texten der Jainas, die mit kostbaren Malereien illustriert wurden, den sogenannten Miniaturen.
Wir wollen halt auch diese Kunstfertigkeit und diese Poesie letztendlich, die in dieser Malerei drinsteckt, unseren Besucherinnen und Besuchern vermitteln. Das können wir aber nur schaffen, indem wir es in einen Kontext setzen. Wir sind ja kein reines Kunstmuseum, sondern ein ethnologisches Museum. Und deshalb haben wir versucht, im Rahmen dieser Ausstellung dem Ganzen einen Kontext zu geben, die Menschen einzuführen in die sehr komplexen Strukturen des Jainismus und sie halt auch bekannt zu machen mit den Geschichten, die hinter diesen Texten stehen und den Abbildungen.
Dazu hat sich die Ausstellungsmacherin einen Experten an ihre Seite geholt, Patrick Krüger. Er ist Religionswissenschaftler, Indologe und Kunsthistoriker am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum. Sein Fachgebiet, der Jainismus.
Das ist eine Religion, mit der sich weltweit auch nur eine Handvoll Wissenschaftler beschäftigt. Viel mehr, als dass der Jainismus eben gewissermaßen als die Schwesterreligion des Buddhismus gilt, dass es eine Minderheitsreligion ist. Die Themen Gewaltlosigkeit und Askese sind, also viel mehr weiß man häufig auch in Fachkreisen nicht darüber.
Der Jainismus ist in Indien entstanden, zeitgleich mit dem Buddhismus, etwa im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Heute bekennen sich schätzungsweise 6 bis 8 Millionen Menschen zu dieser Religion. Die allermeisten von ihnen leben in Indien. Der Jainismus ist eine Stifterreligion. Den Überlieferungen zufolge gab es 24 sogenannte Jinnas, also religiöse Erneuerer und Wegbereiter. Der letzte von ihnen, Mahavira, wird als Stifter und Begründer der Jaina-Religion verehrt.
Der ist zunehmend vergöttlicht, deifiziert worden und nimmt zumindest ansatzweise die Funktion einer verehrten Gottheit wahr.
Ob es die 24 Jinnas mit Mahavira als letztem tatsächlich gegeben hat? Eher unwahrscheinlich, sagt der Religionswissenschaftler Patrick Krüger.
Es wird mit Sicherheit irgendjemanden gegeben haben, der am Anfang des Jainismus stand, der einen Orden gegründet hat, der eine Asketenlehre entwickelt hat. Wir wissen aber religionsgeschichtlich, dass diese Stifter häufig überhöht werden, dass in diesen Personen viele Strömungen, die schon zuvor existiert haben, zusammenfließen. Das ist auch im Jainismus so. Ob es den Jinnah in der Form gegeben hat, wie er überliefert wird, ist äußerst fraglich.
Jedenfalls wird der letzte Jinnah als idealer Mönch und Asket vergöttert. Auf ihn sollen auch die zentralen Lehren des Jainismus zurückgehen. Jainas glauben, wie Hindus und Buddhisten auch, dass die Seelen einem ewigen Kreislauf von Wiedergeburten unterworfen sind.
Die Erlösungslehre der Jainas besteht jetzt darin, dass sie aus diesem Kreislauf austreten wollen. Da ergibt sich folgendes Problem. Die Seele ist ja ewig. Dieses Dilemma haben die Jainas damit gelöst, dass sie davon ausgehen, dass am Scheitelpunkt des Universums eine Ebene besteht, Siddhaloka genannt, die der Aufenthaltsort der erlösten Seelen ist, die dort in paradiesischen Zuständen ganz oben sich aufhalten und in einem Zustand von Glückseligkeit praktisch die Ewigkeit verbringen werden.
Dorthin kann man es nur durch Enthaltsamkeit und einen disziplinierten Lebenswandel schaffen. Für Mönche und Nonnen gehören dazu Ehelosigkeit und Besitzlosigkeit. Und auch für die Laiengemeinde gilt ein strenger Verhaltenskodex. Eines der wichtigsten Prinzipien heißt Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Keinem Menschen, keinem Tier und keiner Pflanze darf Schaden zugefügt werden. Deshalb ernähren sich Anhänger der Jaina-Religion vegan. Das Prinzip der Gewaltlosigkeit werde sehr weit gefasst, erklärt der Jainismus-Experte.
Das heißt also, Gewalt ist nicht nur in dem Moment erreicht, wo ich einen Menschen oder ein Lebewesen verletze oder töte. Es ist auch erreicht, wenn ich jemanden erschrecke, schlecht über ihn spreche, negative Gefühle auslöse. All das läuft auch unter Ahimsa und das ist eben zu vermeiden.
Im Jainismus gibt es 2 Hauptströmungen. Man könnte auch von Konfessionen sprechen.
Es gibt die weißgekleideten Shvetambaras, die weißgekleideten Mönche und die Dikambaras. Das bedeutet übersetzt so viel wie die mit den Himmelsgegenden oder Himmelsrichtungen bekleideten, also die Luft bekleideten. Und das heißt nichts anderes als die nacktgehenden Mönche.
Für die Laiengemeinde der weißgekleideten Shvetambaras ist das sogenannte Kalpa Sutra ein wichtiger Text. Er schildert das Leben des letzten der 24 Jinnas, des Religionsstifters Mahavira. Vermutlich im 9. Jahrhundert fingen die Jainas an, diese Überlieferungen aufzuschreiben. Die Skripte sind lose gebündelte Seiten im Querformat, reichhaltig verziert, hergestellt vermutlich nicht von Jainas selbst, sondern von Auftragskünstlern in großen Werkstätten.
Zu diesem Zeitpunkt hat gewissermaßen schon eine Art, hier würden schon fast sagen, Medienrevolution stattgefunden. Also plötzlich werden in großer Zahl Handschriften hergestellt und kopiert. Diese Medienrevolution praktisch, die ist vermutlich aus der Begegnung der Jainas mit dem Islam entstanden. Die Muslime, die seit dem 8. Jahrhundert von Nordwesten nach Indien eingedrungen sind und zu dieser Zeit das nördliche Indien weitestgehend beherrscht haben, also wir sind da in der Zeit der Sultanate, die verfügten bereits über eine ausgeprägte Manuskriptkultur.
Die Miniaturen, mit denen die religiösen Texte der Jainas illustriert wurden, sind im westindischen Stil gemalt. Die Manuskriptblätter in der Kölner Ausstellung stammen aus der Zeit zwischen 1375 und 1620. Es sind übervolle und detailreiche Bildergeschichten, teilweise geschmückt mit Gold und Lapislazuli.
Der große Respekt, den die Jainas den Miniaturen und den Manuskripten entgegenbringen, den wollten wir hier auch visuell zeigen, indem wir zum Beispiel die Eingangstexte zu den großen Themen auch in Goldmalerei gestaltet haben.
Sagt Brigitte Matschlies, die die Ausstellung mitkonzipiert und die Texte geschrieben hat.
Wir haben wirklich versucht, die Schönheit dieser Miniaturen durch das Ambiente ein bisschen zu spiegeln.
Die Miniaturen können in der Ausstellung mit Lupen betrachtet werden. Manche sind auch stark vergrößert dargestellt. Auf vielen dieser Bilder ist Mahavira zu sehen, der legendäre Religionsstifter. Ein fast nackter Mönch im Lotussitz auf einem Thron. Und manch ein Betrachter denkt wohl, das muss ein Buddha sein.
Jetzt könnte man vermuten, die Jainas haben bei den Buddhisten abgekupfert und haben einfach deren Kultbild übernommen. Tatsächlich ist es, soweit wir heute wissen, genau andersrum gewesen. Diese Abbildungsweise eines sitzenden Asketen-Mönches, die kennen wir aus dem Buddhismus, die wurde aber von den Jainas schon vor den Schöpfungen der ersten Buddha-Bildnisse eingeführt.
Einen Jinna erkennt man übrigens daran, dass er immer ein Juwel auf der Brust trägt. Das hat sich vermutlich in den Werkstätten so ergeben, um ihn von Buddha-Darstellungen zu unterscheiden. Auffällig sind auch die langen Ohrläppchen.
Das ist ein Bildelement, das verweist auf die fürstliche, auf die königliche Herkunft. In der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends waren sehr schwere Ohrgehänge, sehr schwerer Ohrschmuck populär, gerade bei den Herrschern. Und dieser Ohrschmuck wurde abgelegt in dem Moment, wo der Jinna, und das Gleiche gilt für den Buddha, zum Asketen wurde, in die Hauslosigkeit zog und allen seinen Besitz praktisch hergegeben hat. Was blieb, sind die langen Ohrläppchen. Die zeigten, dass jetzt hier zwar ein besitzloser Wanderasket gezeigt wurde, der aber natürlich aus einer königlichen Herkunft sich herleitete.
In der Kölner Ausstellung sind neben den Manuskriptseiten auch einige Textilien aus der gleichen Zeit zu sehen, die mit ihren Musterungen und figürlichen Darstellungen dem Jainismus zuzuordnen sind. Gemeinsam mit überlebensgroßen Fotografien aus Jaina-Tempeln in Indien bietet die Schau einen guten Einblick in eine Religion, die hierzulande fast unbekannt ist und auf das Interesse der Besucher stoße, wie Kuratorin Annabel Springer sagt.
Und wir haben die Erfahrung wiederum gemacht, dass sie neugierig sind, dass sie beeindruckt sind, insbesondere von dem Ahimsa-Prinzip, das Prinzip der Gewaltlosigkeit, dass sie beeindruckt sind, dass eine Religionsgemeinschaft seit über 2500 Jahren dieses Prinzip aufgenommen hat in ihr Leben.
Die Ausstellung Heilige und Asketen ist noch bis Februar im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum zu sehen.
Eine Ausstellung über den Jainismus in Köln. Monika Dittrich war für uns im Museum. Und das war Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion und nach den Nachrichten folgt hier unser Service-Magazin Marktplatz. Heute zu folgendem Thema: Motten, Wanzen, Mäuse. Ab wann der Kammerjäger gefragt ist. Da können Sie sich beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.